Es ist viel passiert, nur Deutschland hat nicht reagiert.
Wir haben mit der AfD eine rechte und teilen ultrarechte Partei. Die wollen eigentlich nur über Migration und Kulturkampf reden. It's the economy, stupid.
Deutschland sollte auch viel stärker wieder eine Führungsrolle in Europa übernehmen.
Lernen wir Deutschen das, bevor wir auf dem harten Boden der Tatsachen landen?
Deutschlands Wirtschaft stagniert. Das Wachstum wird 2024 mit 0,1% kaum messbar sein. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck nennt die Lage dramatisch schlecht. Sein Kollege Finanzminister Christian Lindner findet sie sogar peinlich. An der Bewältigung der Krise arbeiten der Grüne und der Liberale aber nicht etwa zusammen, gemeinsam, sondern getrennt voneinander. Da stellen wir uns schon die Frage, ist Deutschland noch zu retten und was bedeutet das eigentlich alles für uns? Willkommen bei Lookout Außenwirtschaft, Staffel Europa, Folge 3. Mein Name ist Eva Weißenberger und ich habe mir wie immer hochkompetente Gäste eingeladen. Ulf Poschert ist Chefredakteur der Deutschen Weltmediengruppe. Herzlich willkommen in Wien.
Danke sehr.
Und Michael Scherz ist der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Berlin. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Wenn Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Podcast nicht nur anhören, sondern auch ansehen wollen, dann können Sie dies tun via YouTube oder auf lookout.tv. In der letzten Folge hatte ich den Ökonomen Gabriel Felbermayr bei mir zu Gast. Er bezieht sich beim Einstieg auf sein neues Buch »Europa muss sich rechnen« auf ein Gedicht Heinrich Heines, »Deutschland ein Wintermärchen«, das heißt »Denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht«. Und deswegen stelle ich Ihnen jetzt dieselbe Frage, die ich ihm letzte Woche gestellt habe. Wie gut schlafen Sie, Herr Poschert?
Ich schlafe immer sehr gut, weil das wäre noch schlimmer um Deutschland bestellt, wenn die wenigen Leute, die ordnungspolitisch alle Tassen im Schrank haben, wenn die auch noch schlaflose Nächte haben. Also der Zustand des Landes, was die Wirtschaft betrifft, ist... Ich finde, da haben Lindner und Habeck mal recht. Das ist irgendwo zwischen wirklich grausam und peinlich. Und ich finde besonders schlimm in vielen Debatten, und da interessiert mich auch der Blick von Österreich wirklich sehr, ich sehe keine Lernkurve. Wir erinnern uns die letzten Reformen, die ja eine rot-grüne Regierung in Deutschland gemacht hat, über 20 Jahre her. Da gab es in den Medien, da gab es in der Gesellschaft so ein Bewusstsein dafür, dass es sowas gibt wie Standortfaktoren. Da gab es ein Bewusstsein dafür, dass sich ein Land wie Deutschland mit einer unglaublichen Erfolgsgeschichte nach 45, 49 in der globalisierten Ökonomie modernisieren muss. Und stattdessen erleben wir im Grunde genommen eine Abfolge von Kulturkämpfen, eine ständige Moralisierung von alles und jedem. Und diese große Herausforderung, wie können wir unseren unfassbar hohen Sozialstandards auf der einen Seite bedienen? Wie können wir nach dem großen Schlagwort der Zeitenwende künftig verteidigungs- und sicherheitspolitisch nicht mehr nur dritte oder vierte Liga sein, sondern irgendwo vorne mitspielen? Also kurzum, diese ganzen Fragen liegen auf dem Tisch und ich finde erstaunlich, wie insbesondere die intellektuellen, kulturellen, aber auch Teile der politischen Elite sich wegducken von der Herausforderung. Aber hilft ja nichts, wenn die Liberalen, in dem Fall, ich bin ja in keiner Partei, aber verstehe mich sozusagen als ordoliberalen Publizisten, wenn die jetzt anfangen, schlecht zu schlafen, das wäre ja ein Albtraum. Wir müssen die anderen ja treiben, damit das ein bisschen besser wird.
Jetzt ist natürlich besonders dramatisch, wenn Sie als Ordoliberaler sagen, die letzte gute Standortpolitik in Deutschland wurde von einer rot-grünen Regierung gemacht und jetzt eben 20 Jahre später ist Deutschland Schlusslicht in der Eurozone, was das Wachstum betrifft. Michael, was ist da in der Zwischenzeit passiert?
Es ist viel passiert, nur Deutschland hat nicht reagiert. Die letzte große Reform war, wie gesagt, unter der Regierung Gerhard Schröder. Und danach hat man sich auf den Resultaten dieser Reformen mehr oder weniger ausgeruht. Und wenn man kein Glück hat, kommt noch Pech dazu, sagen wir so. Es kam alles auf einmal dann, der Überfall auf die Ukraine, die Energiekrise und, Inflation, Arbeitskräftemangel und so weiter. Und so hat sich die Krise einfach potenziert. Darum kommt Deutschland nur mit einer ganz, ganz großen Anstrengung da auch heraus.
Aber nur die Corona und die Energiekrise, also und den Ukraine-Krieg, den hatten die anderen europäischen Staaten ja auch. Warum kommt Deutschland da so viel schlechter aus der Hüfte als die anderen?
Naja, ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, ist schon ein Thema. Ich glaube, rückblickend wird man sehen, dass Angela Merkel von vielen verklärt, aber die Struktur konservativste Kanzlerin war, eigentlich seit 1949. Die hat nämlich in der Tat die Rendite der Schröderschen Reform, muss man sagen, die deutsche Sozialdemokratie hat einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt, hat aber das Land an erster, die Partei an zweiter Stelle gestellt. Da waren ja auch damals ganz andere Grüne dabei, also Joschka Fischer, Matthias Berninger, Frau Scheel, da gab es ja eine Nachhaltigkeit auch ins ökonomisch gewendete grüne Partei. Das heißt, wir müssen nachhaltig finanzieren. Wir müssen gucken, wie wir eine nachhaltige Ökonomie aufbauen. Man hat geglaubt, und das ist im Grunde genommen Dialektik des Erfolgs, es läuft so gut. Wir sind sehr gut durch die Staatsschuldenkrise gekommen. Wir haben am Anfang in der Flüchtlingskrise so das Gefühl gehabt, die ganze Welt applaudiert uns. Die kritischen Stimmen wurden da schon gesilenced. Und da ist es ein bisschen so, dass Deutschland geglaubt hat, wir können einfach immer weiter so machen und müssen uns gar nicht reformieren, weil es läuft eigentlich. Und so muss man sagen, hat das Land eigentlich die vergangenen 5 bis 8 Jahre versäumt, sich auch nur auf den Weg zu machen nach Reformen, Stichwort Bürokratieabbau, das ist ja etwas, kommt in jeder Sonntagsrede vor. De facto hat diese Regierung ein Bürokratiemonster nach dem anderen angeschoben. Bildungsthema, kommen wir nicht weiter. Also kurzum, das ist ein Standort geworden, von dem ganz viele Unternehmer sagen, wenn ich jetzt nochmal frisch anfangen würde, ich würde es nicht in Deutschland machen. Man darf nicht vergessen, man hat AKWs abgeschalten in einer Situation, wo es echt einfach nur Hanebüchen ist, reine Ideologie. Die Energiepreise sind nach oben gegangen. Wer die Struktur unserer Volkswirtschaft kennt, weiß einfach, wir haben Chemie- und Autoindustrie, Zulieferindustrie, die sind extrem energieintensiv. Es fehlt ein richtiger Aufbruch. Und er fehlt vor allem in den Debatten, weil ganz viele Debatten sind überlagert. Sie wissen, wir haben mit der AfD eine rechte und teilen ultrarechte Partei. Die wollen eigentlich nur über Migration und Kulturkampf reden. It's the economy stupid.
Sie haben die Industrialisierung schon angesprochen. Ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Podcast, habe ich bei YouTube eingegeben, Deutschland Wirtschaft erklärt. Da kommen dann ein paar schöne, tolle Videos von Ihrer Gruppe der Welt. Und sehr schnell kommt man dann aber auch auf Dokus, in denen deutsche Ökonominnen und Ökonomen sagen, eigentlich ist es doch gut, wenn Deutschland nicht mehr wächst und wir im Jahr 2023 in der Rezession ist, denn dann könnte Deutschland seine Klimaziele besser erreichen. Ja, oh Gott. Diese Idee von der Idee von der Industrienation, die ist sowieso passé. Deutschland ist eine Wissensökonomie und außerdem die Deutschen wären nicht unglücklicher, wenn der Wohlstand ein bisschen zurückgeht.
Haben Sie nur Ulrike Herrmann-Video oder Maya Göbel?
Ziemlich viele verschiedene. Also da kommt ganz schön viel von den deutschen Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel.
Das ist ja im Grunde die kulturelle Logik. Das sind der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist sozusagen das ideologische Zentrum dieser Art von Moralisierung aller politischen Debatten. Und die haben sich eine Herde von halb und in Teilen minderbegabten Ökonomen herangezogen, die genau diesen Quatsch immer erzählen. Genau, was sie gemacht haben, das machen wahrscheinlich auch Investoren. Und die sagen einfach, wisst ihr was, Deutschland, macht's ohne mich. Schlimmer noch ist, dass Teile des deutschen Mittelstands sagen, wir sind raus. Ich weiß nicht, ob der in Österreich, ich frage immer so blöd, aber der Kettensägenentscheider.
Also muss man ein bisschen erklären, glaube ich, bei uns in Österreich.
Ja, also es ist so ein ganz renommiert, früher Rubrum Made in Germany, hast du an Unternehmen wie Stihl gedacht, hervorragend verarbeitet, ingenieursmäßig auf dem Stand der Dinge. Und der ist weg von Deutschland und geht in die Schweiz und sagt, es ist günstiger in der Schweiz, sein Unternehmen anzusiedeln als in Deutschland. Diese ganzen Warnsignale, die Autoindustrie verlegt ihre Produktion nach Amerika und sonst wohin.
Gehen wir mal die Begriffe, die Sie vorher auch schon genannt haben, was zu tun wäre, der Reihe nach durch. Entbürokratisierung. Für uns als gelernte Österreicherinnen und Österreicher ist das Wiehern des Amtsschimmels ja ein vertrauter Sound. Michael, kannst du mal ein bisschen schildern, bitte, wie sich das in preußischem Zuschnitt anhört?
Naja, also gibt es viele Beispiele, aber zum Beispiel, das ist nach wie vor, dass Deutschland, Erfinderindustrie 4.0, im Internet bei der Digitalisierung größte Probleme hat. Die öffentliche Hand bekommt die Digitalisierung nicht hin. Da gibt es ja Auswüchse der Bürokratie, dass Apotheker, die impfen dürfen, brauchen dafür einen eigenen Raum, in dem darf sonst nichts anderes passieren. Wenn heute ein Handelsschiff in Hamburg ankommt, muss die gesamte Besatzung ein deutschsprachiges Formular ausfüllen, was sie dabei hat an Utensilien und persönlicher Habe. Und da gibt es so viele Dinge, die einfach total aus der Zeit gefallen sind, die die Wirtschaft ungemein belasten. Ich glaube, allein unter dieser Regierung ist es noch einmal um 9,7 Milliarden Euro, wenn man das in Zahlen misst, ist die Last auf die Wirtschaft gewachsen. Und einfach, da bräuchte es einen Befreiungsschlag. Ich sage immer, wenn Deutschland eine liberale Wirtschaftspolitik machen würde, wie man das aus anderen Ländern kennt, dann wäre das eine wirtschaftliche Supermacht. Aber man nimmt gar nicht mehr wahr in der Bevölkerung, dass es diesen Wunsch dazu gibt. In den wenigsten, die meisten haben sich damit abgefunden.
Ich erinnere mich an ein Abendessen mit Uğur Şahin. Wir erinnern uns, BioNTech-Gründer, Kind eines Fließbandarbeiters, migrantischen, dessen Vater bei Ford am Fließband stand, der konnte nur aufs Gymnasium gehen, weil es einen tollen Nachbar gab in dieser bescheidenen Wohnsiedlung. Er sagt, das Kind ist so schlau, da kümmere ich mich drum, der geht aufs Gymnasium. Kurzum, die Erfolgsgeschichte dessen, was Deutschland auch früher schon groß gemacht hat, egal wo du herkommst, du kannst hier was schaffen. Wir haben dem den Axel Springer Preis verliehen und da haben wir drüber geredet, Datenschutz und medizinische Innovation. Und dann ging es so darum, man hat gesagt, na, ich kann jetzt zum ersten Mal so arbeiten, wie ich immer arbeiten wollte. Warum? Weil Notlage. Und dann hat er gesagt, ich komme eigentlich aus der Krebsforschung. Und da kann ich das alles nicht datenrechtlich. Und dann habe ich immer den Verantwortlichen in der EU gesagt, aber ich meine, wir haben da eine Notlage seit 40 Jahren, was Krebs betrifft. Kurzum, Sie wissen, was passiert ist. Uğur Şahin hat sein Unternehmen nach London verlegt. Dort, wie ich gehört habe, das habe ich jetzt nicht aus erster Hand, sondern aus zweiter und dritter, hat ihn einfach der englische Premierminister empfangen und hat gesagt, also wenn du hierher kommen willst, wir rollen dir den roten Teppich aus. Der hat Teile auch der mRNA-Forschung in Israel gemacht, weil auch da mit den Daten entsprechend umgegangen wird. Sehr viele Biotech- und medizinische Innovationsunternehmer sagen mir, gerade in Krebsforschung ist es wichtig, die digitale Patientenakte nicht zu machen. Du brauchst für AI-geschulte Therapien, Differentialdiagnosen einfach sozusagen eine Lockerung des deutschen Datenschutzes. Das ist ein totaler Fetisch.
Es gibt ja diesen Spruch, die USA machen die Software, China macht die Hardware und Europa macht den Datenschutz. Trifft das besonders auf Deutschland zu? Sind die Deutschen da noch päpstlicher als der Papst oder die Musterschüler in Europa?
Naja, wir sind ja leider nicht päpstlicher als der Papst, weil dann wären wir katholisch. Ich glaube, das Unselige an Deutschland ist, dass es nach der Wiedervereinigung protestantischer geworden ist und säkularprotestantischer. Da kommt ja das Einfallstor der Moralisierung.
Mir wurde kürzlich ein Sharepic von Funk eingespielt und da stand, dieser Mann ist schuld an deinem schlechten Internet und darunter war ein Foto Helmut Kohls. Und jetzt muss man schon sagen, jeder, der mal östlich von Berlin mit dem Smartphone unterwegs war, weiß, Deutschland gehört tatsächlich bei der Digitalisierung nicht zu den Vorreitern, ist nicht einmal irgendwo vorne oder in der Mitte mit dabei. Aber stimmt das jetzt, Michael? Ist Helmut Kohl schuld am schlechten Internet und an der fehlenden Digitalisierung Deutschlands? Oder hat das auch andere Gründe?
Ja, es wird viele Gründe haben, aber auch der Faktor, dass 16 Bundesländer, wir es kennen auch Föderalismus in Österreich, aber dagegen haben wir einen fast dynamischen Föderalismus im Vergleich zu Deutschland, wo jedes Bundesland seine eigenen Vorstellungen hat und dann sind die natürlich wesentlich größer. Und ich kenne viele österreichische Experten, die alle heute in Deutschland arbeiten für die deutsche Bundesregierung oder auf Länderebene, um Deutschland einmal weiterzubringen bei diesem Thema. Aber das scheitert ja schon oft im Kleinen, dass die Ausrüstung in den Ämtern fehlt. In der Corona-Krise ging alles per Fax. Wir hatten gar kein Fax. Wir mussten uns jetzt mal das Fax wieder einrichten. Und da gibt es viele, einfach sehr, sehr viele Dinge. Und man redet seit Jahrzehnten davon. Ich war von 2011 bis 17 in München und wir reden bei der Digitalisierung heute immer noch über die gleichen Probleme. Und es hat sich einfach nur sehr, sehr wenig verändert. Es gibt einfach eine Angst und natürlich wird immer der Datenschutz vorgeschoben bei jedem Thema. Jetzt auch bei KI ist das erste, Datenschutz muss passen. Ja? Aber wir sehen das natürlich als Chance für uns, mit uns unserem Know-how den deutschen Rückstand aufholen zu können.
Ich würde einfach so sagen, Helmut Kohl war erkennbar die alte Bonner Republik, die war nämlich katholische. Und ich finde es wirklich infam, so geht man übrigens überhaupt mit Helmut Kohl um. Das ist ein Mann, der uns die Wiedervereinigung beschert hat, während andere Parteien da noch schön geträumt hat, Zwei-Staaten-Lösung und so weiter. Diese Leistung, das hinzubekommen, 89, 90, wir reden ja jetzt nicht über Helmut Kohl, sondern über die aktuelle Politik. Und ich glaube, dass der Datenschutz ist nur ein Thema. Ich glaube, ein weiterer Fetisch ist sozusagen die Liebe zum Staat. Auch da gibt es ja in der deutschen Theorie links wie rechts sehr viele Denker, die den Staat immer sehr gerne sehr stark und auch sehr autoritär ausgestattet sehen. Der Etatismus ist, es ist ja auch so, es ist ja eigentlich wie all diese öden Themen, Bürokratieabbau, Etatismus, aber diese Segenswirkung, dass der Staat alles regeln kann, daran haben wir uns mit der Staatsschuldenkrise gewöhnt. Dieser, glaube ich, so ein Durchbruch für diese neue Liebe zum Staat war dieser Moment, als Frau Merkel damals mit Herrn Steinbrück, dem damaligen Finanzminister, gesagt hat, egal was passiert, ihre Einlagen sind sicher. Es war so ihr Magic Moment. Da hat sie gesagt, Mensch, das ist sehr super. Wenn ich sage, der Staat macht's, verwechseln sich Politiker natürlich mit dem Staat. Also ich rette euch damit, weil ich verkörpere diese Macht, die den Staat dazu befähigt, das zu tun. Und das ist dann auch in der Flüchtlingskrise, dann ist natürlich der Staat auch, dass er die Klimakrise zu lösen hat. Und das war dann auch in Corona im Extrem. Also ich hoffe, das klingt jetzt nicht so deprimierend, weil um jetzt mal mit einem guten Bogen zu kommen, ich kann ja mein eigenes Land nicht so in Schutt und Boden reden. Deutschland hat ein hervorragendes Setup, genau wie Sie es gesagt haben. Also wir haben eine Tradition des deutschen Mittelstands mit einer Struktur, die so einzigartig ist. Und weiterhin gibt es natürlich großartige Unternehmen. So, wir haben ein hervorragendes Grundgesetz, wir haben eine hervorragende Gewaltenteilung. Und ich finde, an Ludwig Erhard ist nichts falsch. Ja? Wenn man noch die österreichischen Ökonomen dazu nimmt, dann ist alles gut. Was wir aber haben, ist eine Kultur, das ist wie so ein Sportwagen-Setup. Chassis stimmt, Motor stimmt, Lenkung, alles stimmt, aber man hatte diese Kultur, das ist so, man hat so Ledersitze rein oder Plüschsitze rein und damit kannst du keine Rennen fahren, da bist du nicht wettbewerbsfähig. Und jedes Jahr, wo wir diese Kultur weiterhin zulassen, wird dieser Sportwagen schwerer und weniger wettbewerbsfähig. Und die bauen da noch einen Plüschsitz rein und da noch was Bequemes. Und es geht nicht. Glauben Sie in Österreich, das wäre eine Frage an Sie, lernen wir Deutschen das, bevor wir auf dem harten Boden der Tatsachen landen? Oder müssen wir, so wie damals Schröder, die 5 Millionen Arbeitslosen, müssen wir erst crashen, bevor die Dinge besser werden? Noch stärker crashen.
Ich glaube, crashen. Ich glaube ja daher, weil diese Bundesregierung bekommt jetzt die ersten Anzeichen, dass es sich etwas erholt, die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte. Inflation ist sehr niedrig schon, leichte Produktionszuwächse oder BIP-Zuwächse und damit wird nichts mehr passieren. Und bis zur Wahl 25 und dann muss man sehen, wer dran ist. Also ich glaube nicht mehr, dass vorher was passiert.
Und natürlich, die Verwerfungen sind nicht in den akademischen Milieus, das sind meistens Bildungsbürgerkinder, die sich das ausdenken, sondern das trifft die sozial Schwachen. Und dann haben wir, um den Bogen auch zu den Wahlergebnissen und Umfragen zu machen, die Arbeiterpartei und die Partei der sozial Schwachen in Deutschland ist mittlerweile die AfD. Und das hat all das mit diesen Prozessen zu tun, weil jeder, der irgendwo an einem Fließband steht und so eine Rhetorik in der Talkshow hört oder sowas hört in Wahlkampfreden und so, der weiß ja, dass es ihn als erstes trifft.
Gut, aber bevor wir da zu depressiv werden, wollte ich noch einen Punkt für Deutschland machen und zurückkehren zu dem Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung. In Deutschland gibt es sozusagen den größten KI-Cluster in Europa. Die haben 550 Millionen Dollar eingesammelt von den 1,7 Milliarden, die in Europa überhaupt in dieses Thema investiert worden sind. Und das ist Aleph Alpha. Ist das nicht auch ein Hoffnungsschimmer oder ein guter Punkt, dass man sagt, vielleicht auf diesem Gebiet, wenn Deutschland schon bisher die Digitalisierung verschlafen hat, jetzt bekommt es die Kurve und kann sich hier wenigstens in Europa an die Spitze setzen?
Also ich würde es mir sehr wünschen. Und der junge Unternehmer, der das so groß gemacht hat, der ist sicherlich so einer der absoluten Supertalente, die wir im Augenblick haben. Und wenn man mit ihm spricht, der strömt das ja auch aus, der freut sich drauf, der glaubt, Deutschland ist ein guter Standort. Man sieht ja auch, dass die Bundesländer, sie haben über den Wettbewerbsföderalismus gesprochen, Bayern zum Beispiel, Markus Söder hat das erkannt, also der hat, ich weiß nicht, wie viel Dutzende AI-Professuren er jetzt in Bayern überall bis in die oberfränkische Provinz da ausgestattet hat. Warum ist man im Augenblick so empört darüber, wie es läuft? Weil die Möglichkeiten sind ja da. Wir erleben übrigens auch, wenn wir den großen Systemwettbewerb sehen, innenpolitisch oder innergesellschaftlich Amerika in Teilen sehr fragil. Aber wenn man sich die Wachstumszahlen anguckt, beeindruckend, wenn man Palo Alto ist, beeindruckend, wenn man sieht, wie viel Innovation jetzt auch in Texas passiert, beeindruckend. Aber guckt man sich das Land an, Europa hat ja ganz viel. Und ich würde die deutsche Perspektive immer gerne zusammendenken mit einer europäischen Perspektive, weil natürlich auch eine Deutsche wie Frau von der Leyen trägt ja Mitverantwortung für diese Art von Europa. Green Deal, ich kann das alles nicht mehr hören, weil wir werden ganz andere Probleme bekommen, wenn wir weiterhin so eine Fixierung auf die ökologischen Themen haben und unsere Ökonomie damit abrauscht. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer von hier beginnt die Ukraine. Da braucht man eine starke Ökonomie. Ich finde, Europa hätte auch, es ist ein so schöner Teil dieser Welt. Wir könnten daraus so viel mehr machen. Und ich finde, es wird im Augenblick wirklich weit unter Wert regiert.
Aber viele wenden ein, auch der Green Deal oder diese Klimaneutralitätsziele in Deutschland, die bieten für die Wirtschaft, gerade für die österreichische zum Beispiel, auch die in Green Tech sehr stark ist, auch viele Chancen. Stimmt das gar nicht?
Auch. Aber eben, es kommt darauf an, wie wir das machen. Wir brauchen nicht so viel Regulierung, aber wir brauchen wenig Regulierung und die muss scharf sein. Also insofern, Zertifikatehandel erschlägt sogar sowas vor wie eine europäische Klimabank, wo man das einfach so marktwirtschaftlich regeln kann. Absolut. Ich glaube, die CO2-Bepreisung im Grunde genommen als einen ordoliberalen Rahmen und sagen, und alles andere nehmen wir Bürokratie raus, Regulierung raus. Wir wollen das machen, logischerweise. Road Pricing. Man, es gibt so viel zu tun im marktwirtschaftlichen Sinne. Nur was du nicht machen kannst, ist zu sagen, wir wollen Green Deal und wir wollen unsere Sozialstandards haben und wir wollen die gewerkschaftsnahen Regulierungen haben und. Es geht nicht. Wenn du wirklich Green Innovation willst, musst du den Unternehmern maximale Freiheit geben und sagen, okay, die harte Regulierung ist die CO2-Bepreisung, alles andere kriegt ja jetzt mal richtig viel Freiheit. Eine Europäische Kommission, die das Thema so angehen würde, ich glaube, da liegt eine Riesenchance drin.
Michael, du lebst und arbeitest ja für uns, für die WKÖ in Berlin. Wenn du diese Debatte und den Mindset in Berlin und in Wien vergleichst, gibt es da Unterschiede oder ist das ähnlich bei uns, wie wir das jetzt gehört haben?
Ja, ich glaube, der Österreicher ist von Haus aus pragmatischer. Und die deutsche Politik, finde ich, hat derzeit furchtbar Ideologie getrieben. Und das ist in Österreich, glaube ich, nicht so stark der Fall. Und was ich vorher gesagt habe, Brüssel potenziert das Ganze auch noch, weil die setzen immer noch was drauf. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, überall neue Behörden. Für KI braucht man jetzt erstmal eine Behörde, die das alles regeln soll. Die Politik bestimmt das Aus des Verbrennermotors. Wir sind nicht allein auf der Welt und das passiert dann halt woanders. Aber wie Sie sagen, es braucht diesen Befreiungsschlag, den braucht es in Brüssel, braucht es in Berlin, bei uns sicherlich auch, aber dass Europa wieder nach vorne kommt.
Vorher, wie Sie genannt haben, die Bürokratie zum Beispiel als Thema, wo sich was ändern muss, auch die Bildung nochmal angesprochen. Was muss sich im Bildungssystem konkret ändern in Deutschland?
Ganz, ganz viel. Da gibt's auch da wieder zwei Ebenen. Sie merken, ich bin Geisteswissenschaftler, ich komme immer mit der kulturellen Dimension. Ich glaube übrigens, dieser BWLer-Spruch, Culture is strategy for breakfast, gilt auch für die Politik. Also für mich müssen Schulen und Bildungseinrichtungen mit einer höheren Autonomie der Verantwortlichen ausgestattet werden. Wir brauchen Medienerziehung und wir müssen sehen, Stichwort Wirtschaftskompetenz. Wenn Sie ein Wirtschaftsbuch in Deutschland angucken, da würden Sie, ich habe ja gelernt, in Österreich ist die KPÖ wieder im Vormarsch. Also da wundert man sich nicht, was da vermittelt wird. Kurzum, Lehrpläne aktualisieren, die Bildungsstruktur, mehr leistungsorientierte Bezahlung, gute Lehrer ein Drittel rauf, schlechte, faule Lehrer ein Drittel runter. Das wäre sozusagen ein Teil des Setups. Und ich glaube, das andere ist, dass wir wieder so eine Art Leistungsbereitschaft nach vorne bringen. Also wir hatten die letzten Diskussionen, die Bundesjugendspiele. Ich weiß nicht, ob es sowas in Österreich auch gibt. Das ist sozusagen das große jährliche Sportfestival in allen Schulen. Und da hat man jetzt gesagt, für gewisse Kinder, es gibt keine Urkunden mehr. Und es gibt immer mehr Grundschulen auch, die sagen, ja, die Benotung in den Grundschulen ist weg. Also so, vielleicht bin ich die Generation, die noch so getrimmt wurde. Wir müssen erfolgreich sein nach der Schande zwischen 33 und 5. Wir müssen uns anstrengen. Dinge müssen erkämpft werden. Und stattdessen haben wir so eine Nicht-Ambitionskultur und haben wir auch da sofort so eine Moralisierung von alles und jedem. Kann man das sagen? Ist das verletzend, wenn man es so sagt und so weiter? Also ich glaube, man muss es in den Strukturen ändern. Das habe ich nur von den Schulen geredet, man muss es kulturell ändern und an Universitäten natürlich viel mehr Hang zur Exzellenz. Wir brauchen Ingenieursfächer, wir brauchen Entwickler, AI, wir brauchen Lehrstühle für all diese Themen. Da allerdings habe ich das Gefühl, da passiert im Augenblick was. Wir Deutschen gelten immer noch, warum auch immer, als Land der Dichter und Denker. Man würde es uns zutrauen.
Sie haben jetzt schon das Thema Leistung angesprochen. Ihnen fehlen genauso wie uns die Arbeitskräfte. Trotzdem gibt es auch in Deutschland wie in Österreich eine Debatte um die 32-Stunden-Woche. In Deutschland sogar, sagen manche, 28 Stunden wären auch schon genug. Sie argumentieren da immer sehr stark dagegen, zum Beispiel in einem Essay bei Ihnen in der Welt vom Februar. Da haben Sie sich kritisiert, den spätrömisch-dekadenten Bequemlichkeitsfetisch. Und weiter haben Sie geschrieben, gerade in einer alternden und rohstoffarmen Bundesrepublik müssen mehr Leistungswille und auch eine signifikant höhere Produktivität den Wohlstand absichern. Wie ändert man denn den Zeitgeist oder wie machen Sie Arbeit wieder sexy?
Ja, also eigentlich, das ist ja eigentlich der beste Teil des Protestantismus, dass man sozusagen fast eine masochistische Liebe zur Selbstoptimierung entwickelt und dass man gerne viel arbeitet. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Da würde ich einfach mal gucken, was Carsten Linnemann, der Generalsekretär der CDU, da gerade vorschlägt. Der hat so zwei ganz pragmatische Ideen, wie ich finde. Alles, was du pro Woche über 35 Stunden arbeitest, wird steuerfrei. Einfach um zu sagen, wir haben ja im Augenblick eine Höchstzahl an lohnabhängig Beschäftigter. Aber die produzieren zu wenig, weil sie zu wenig arbeiten, zu viel Teilzeit und so weiter. So, das wäre ein super Anreiz. Selbe, wir schicken, ich meine, die Frühverrentung mit 63, das ist absurd. Jeder kann so angucken, wie die Lebenserwartung sich entwickelt. Diese Rentenpolitik, wie wir sie haben, das ist nicht nachhaltig. Auch da, Linnemann Vorschlag ist, jeder, der nach dem Eintritt ins Rentenalter weiterarbeitet, das wird nicht oder so gut wie gar nicht besteuert. So. Und das wären ja so zwei ganz einfache Hebel, um zu sagen, wir erhöhen die Produktivität. Das sind so Gedanken. Das ist jetzt nicht, ist weder ideologisch noch abstrakt, sondern das sind, wie ich finde, gute Vorschläge. Und insofern, das wäre so ein Silberstreif am Horizont, eine Bundesregierung, die solche Schritte machen würde. Ich glaube, das wäre auch so ein gesamtgesellschaftliches Aufbruchssignal. Wir probieren es mal anders. Es gibt Leistungsanreize. Und um jetzt nochmal, um nicht zu pessimistisch in dem Podcast zu werden, Lisa Paus dagegen will 5000 Beamte anstellen, die anderen Bundesbürger darauf hinweisen, welche Sozialleistungen sie noch beziehen können. So.
Muss man erklären, wer Lisa Paus ist,
bitte? Lisa Paus ist eine linksgrüne Familienministerin, eine der härtesten IdeologInnen. Und ja, das macht so deutlich, der Staat, wer ist der Staat? Das ist vor allem finanziert von den Steuerzahlern. Die sind sozusagen die Melkkuh für jedes sozialpolitische Experiment. Und das sind zwei Welten. Und wir müssen, wenn wir den Wirtschaftsstandort retten wollen, komplett umkehren. Aber deswegen sage ich ja, wenn Sie mit Robert Habeck über sowas reden, würde der wahrscheinlich auch große Zweifel haben, dass das, was Frau Paus will, seine Parteifreundin, hilfreich ist für den Standort Deutschland.
Ich hätte noch eine Nachfrage zu diesem Vorschlag. Steuerfrei ab der 36. Arbeitsstunde pro Woche. Klingt sehr verführerisch. In Österreich würde hier als Gegenargument kommen, es gibt einfach nicht in allen Regionen genug Kinderbetreuungsplätze. Das heißt, vor allem Mütter können gar nicht mehr als 35 Stunden arbeiten und die würden dann dadurch benachteiligt werden. Wie schaut denn da die Lage in Deutschland aus? Haben Sie das mit der Kinderbetreuung auf die Reihe bekommen?
Jein, es ist sehr unterschiedlich von Bundesländern zu Bundesländern. Das war ja in der DDR, gab es da einen sehr hohen Standard. Da war selbstverständlich, dass die Frauen arbeiten. Es gibt aber auch eine Rückkehr, gerade in bürgerlich-konservativen Milieus zu sagen, wir entscheiden uns bewusst dafür, wenn die Kinder klein sind, bleiben die Frauen bei den Kindern. Oder es gibt auch Männer, haben wir auch bei uns in der Redaktion, wo die Männer mehr Elternzeit nehmen. Also das ist eine Herausforderung. Aber bevor ich mir jetzt wieder einen sozialpolitischen Kopf darum mache, das ist ja auch ein Markt. Ich sage ja nicht, dass das konfliktfrei ist, aber wenn wir Befreiungsschläge brauchen, dann sind das, finde ich, zwei pragmatische Ansätze, von denen ich glaube, dass die in Richtung Befreiungsschlag gehen.
Trotzdem muss man natürlich auch festhalten, Deutschland ist und bleibt die größte Volkswirtschaft der EU. Also das ist ja auch nicht nichts. Warum aber, Michael, ist das so wichtig für uns, wie es Deutschland eigentlich geht? Warum muss ich mir so viel über Deutschland anhören? Warum ist das so wichtig für uns Österreicher?
Ja, wie du schon sagst, also das ist die größte Volkswirtschaft, ist unser wichtigster Handelswirtschaftspartner. Wir sind Deutschland sechstwichtigster Handelspartner, was ich auch immer an und für sich als etwas sehr Beeindruckendes finde. Aber die ganzen deutschen Nachbarländer sind natürlich auch alle zu einem gewissen Maß von Deutschland abhängig. Und wenn es dort nicht läuft, dann wird es halt für alle sehr schwierig. Deutschland sollte ja auch viel stärker wieder eine Führungsrolle in Europa übernehmen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Das ist etwas verloren gegangen, auch unter dieser Bundesregierung. Aber dennoch bietet die deutsche Wirtschaft der österreichischen hervorragende Chancen. Man muss sie vielleicht jetzt besser recherchieren, noch mehr dahinter sein. Aber ich kenne also kein österreichisches Unternehmen, das jetzt sagt, also das läuft überhaupt nicht mehr mit Deutschland. Ich bin auch zuversichtlich, Deutschland wird unser wichtigster Handelspartner bleiben. Da wird sich an dem wird sich nichts ändern, weil da sind wir viel zu eng zusammen.
Sehen Sie das auch so, dass Deutschland noch eine stärkere Rolle in der EU spielen sollte? Immerhin ist die Kommissionspräsidentin derzeit eine Deutsche. Sie hat sich auch für die nächste Legislaturperiode sozusagen beworben. Gleichzeitig kann man beobachten, ein bisschen das Verhältnis zwischen den starken Partnern Deutschland und Frankreich ist ein bisschen mehr abgekühlt, kann aber auch sozusagen
höflich formuliert.
Persönliche Gründe haben. Ein dramatischer französischer Präsident und ein eher verhaltener deutscher Bundeskanzler. Wie sehen Sie das? Deutschlands Rolle in Europa?
Ja, also das, was Sie gesagt haben aus Österreich, Sie müssen mal mit Dänen sprechen. Wir hatten den dänischen Wirtschaftsminister bei uns natürlich. Die Anrainerstaaten haben alle große Sorgen, wenn Deutschland schwächelt. Ich meine, die Dänen haben ähnliches Größenordnung, Abhängigkeit zu den Deutschen. Und natürlich ist die Enttäuschung da auch, obwohl es auch Sozialdemokraten sind, über die Performance der Deutschen schon sehr groß. Ich sehe die Führungsrolle Deutschlands in Europa überhaupt nicht. Und ich finde, wir wirken auch überhaupt nicht aufgeräumt. Und wir wirken, ehrlich gesagt, auch gar nicht brillant genug, um so einen Führungsanspruch zu artikulieren. Wie gesagt, man muss sich die G7 und G20-Rankings angucken, die OECD-Berichte, Forschungsrankings und so weiter. Und zu sagen, ja, mit welchem Anspruch will Deutschland denn eigentlich führen? Auch da, wenn man ketzerisch formuliert, diese moralische Besserwisserei, die hat schon unter Merkel Teile Ost- und Mitteleuropas komplett entfremdet von der europäischen Idee. Das war nicht nur Nichtführung, sondern das war eigentlich in einer zum Teil unfassbar arroganten Art und Weise den Leuten, die mit einer ganz anderen Geschichte in Europa reingekommen sind, von oben herab zu belehren. Gerade in der Flüchtlingskrise, die finde ich katastrophal war, von der ich glaube, dass Merkel auch Verantwortung trägt für den Brexit. Das war gewissermaßen die paar Tropfen, die das Fass dort in UK zum Überlaufen gebracht haben. Also Deutschland ist weit davon entfernt, führen zu können. Man stellt sich den Herausforderungen nicht. Ehrlich gesagt auch in manchen außenpolitischen Debatten, welcher Ton aus Deutschland, also der vom hohen Ross herab, andere belehrt werden. Und wir brauchen da eine andere Haltung. Und nur um zu sagen, dass das keine Sache der Parteienfärbung ist, ein Willy Brandt hat in Skandinavien mit seiner Geschichte dort die Verwundungen der Nachkriegszeit und das, was in der Nachkriegszeit noch von den Verwundungen aus der Besetzung durch die Nazis da war, lösen können. Das ist ein Kniefall in Warschau. Jemand wie Willy Brandt war zusammen wie mit Kreisky. Das war so eine Generation, wir machen Dinge anders und wir gehen anders mit den Europäern um. Ich finde, Helmut Kohl, sein Verhältnis, wie er das mit den Polen gemacht hat, aber auch mit Mitterrand, das war ein Sozialist und er war ein wirklich sehr konservativer Katholik. Aber die haben das zusammen gemacht. Und nochmal, wir können die Nationalstaaten nicht mehr zurückbringen zu so einer alles entscheidenden Kategorie, sondern es braucht da europäische Lösungen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass Länder wie Österreich und sowas einfordern, ey Deutschland, ihr müsst da vorangehen und ihr müsst auch eure Ökonomie wieder auf Vordermann bringen.
Verbergen sich irgendwo in dieser Krise, in den Schwächen Deutschlands für österreichische Unternehmen auch Chancen, wo sie gerade die Krise nutzen können, so nach dem Motto Never waste a good crisis?
Absolut. Und dort, wo Deutschland einen hohen Bedarf hat, wo es Schwächen gibt, haben wir Gott sei Dank unsere Stärken auch und die sollten wir nutzen. Der Umstieg auf erneuerbare Energien, wir sind ja mit dem Ausstieg aus Zwentendorf schon damals in Erneuerbare eingestiegen, aber das Glück der Wasserkraft. Aber auch in Deutschland gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten für unsere Wirtschaft. Ich sage nur Holzbau oder auch im Softwarebereich, Wartungssoftware für Windräder, gibt es österreichische Unternehmen. Zum Beispiel. Die Baubranche, da sind wir schon stark drinnen, aber bietet großartige Chancen, weil es wird das Infrastrukturnetz, Straßenschiene wird erneuert in Deutschland. Da wird sehr viel Geld hineinfließen. Auch der Wohnungsbau soll sich erholen. Gleichzeitig im Industriebereich werden jetzt gerade eine Veranstaltung in Mönchengladbach zur Zukunft der Textilindustrie. Und auch bei solchen Themen, wo wir sagen, da gibt es ja fast niemanden mehr, der in Europa produziert, aber die wenigen tun sich zusammen, versuchen neue Modelle zu entwickeln. Und selbst in dieser Branche gibt es jetzt starkes Interesse, dass wir was gemeinsam machen. Wir sind besonders stark in Bayern und in Baden-Württemberg, NRW dann und der Rest von Deutschland sind wir sowieso noch schwach. Das kann sich aber auch drehen, weil die Energiequellen der Zukunft wird Wind sein und Wasserstoff. Wind wird vor allem Nordsee, Ostsee gewonnen. Daher auch durchaus Chancen für die neuen Länder und für den Norden Deutschlands. Aber gerade die neuen Bundesländer, glaube ich, da ist auch sehr, sehr viel Potenzial für uns.
Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich habe heute viel gelernt, aber eines ist mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben, dass Sie gesagt haben, die Bonner Republik, die katholisch war sozusagen, war wirtschaftlich besser, effizienter als die Berliner Republik, die protestantisch ist. Das ist aus unserem Blickwinkel, Österreich ist natürlich ein katholisches Land, sehr interessant, weil wir schauen eigentlich immer auf die Protestanten, die einen besseren Arbeitsethos haben, die strukturierter,
Säkularprotestantismus der Berliner Republik, der hat das Schlechteste von allen.
Da sind das die Calvinisten, die den besseren Arbeitsethos dann haben als wir.
Ich bin selber Protestant, aber ich bin auf Kriegsfuß mit meiner Konfession und bin wirklich, ich glaube, die Lebensfreude und das Verzeihende und das Hedonistische des Katholizismus und des Katholischen ist etwas, das fehlt in Deutschland wirklich. Ich glaube, die Dimension dieser Konfessionsverschiebung durch die Wiedervereinigung, die ist noch nicht angekommen, welchen kulturellen Impact sie hat. Und in der Tat, Sie haben recht, also Baden-Württemberg ist ja calvinistisch-pietistisch geprägt, da haben sie noch diesen Arbeitsethos. Aber es ist interessant, wie die Grüne Partei, die ja, also einen evangelischen Kirchentag und einen grünen Parteitag, den können sie nicht unterscheiden. Meistens ist der Kirchentag noch grüner als der grüne Parteitag. Aber sobald es dann kippt in eine Lust, feindliche Moralisierung, nehmen sie den Leuten eigentlich den Antrieb, Dinge anders und besser zu machen. Und das hat was sehr Destruktives. Und wenn ich so sagen darf, da kommen wir gerne in katholisch geprägte Länder und freuen uns, dass es nicht so verbittert und verklemmt ist wie bei uns.
Ja, vielen Dank für Ihren beider Besuch in Wien. Ausnahmsweise war dieser Podcast auch ein bisschen philosophischer. Das freut mich sehr. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte den Podcast und geben uns 5 Sterne. Alle weiteren Infos zum Podcast und zu dieser Folge gibt es übrigens auch auf lookout.tv und auf YouTube. Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell fundiert, inspirierend.